Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Einfach Vegan Podcasts mit Carsten
und Stefanie.
Ich wollte eigentlich, dass du Hallo sagst, aber so. Egal.
Hallo.
Und jetzt geht's los.
Achso, sind wir schon dran?
Ja. Ey. Gut. In der heutigen Folge beantworten wir wieder einmal eine Hörerfrage. Das ist schon ganz, ganz lange her, dass uns diese Frage gestellt worden ist. Und ich habe sie auch gleich an Carsten weitergeleitet, den Profi in Sachen Gesundheit.
Okay, ja, der Profi in Sachen Gesundheit musste heute auch oder im Rahmen der Recherche so eine 180-Grad-Wendung vollführen. Aber erstmal vielen Dank an Ralf. Ralf Christian hatte die Frage mal im Mai gestellt. Ich habe gerade mal recherchiert,
okay, wie lange das her ist.
Er hat uns angeschrieben und ein Thema angesprochen, Öle, pflanzliche Öle. Da hat er große Unsicherheit gehabt und hatte gefragt, ob wir die Möglichkeit haben, da ein bisschen tiefer reinzusteigen und zu schauen, weil seine Wahrnehmung bis zu damaligen Zeitpunkt war, Öl geht gar nicht. Mhm. Also das war das, was er so aus den Medien mitbekommen hatte, Öl tunlichst vermeiden. Und konnte sich das erstmal, weiß nicht, nicht so wirklich so im Alltag vorstellen, weil das ja wirklich eine radikale Maßnahme ist, überall auf Öl zu verzichten, beim Braten, bei Fertiggerichten. Wenn du jetzt irgendwie Aufstriche kaufst, ist ja meistens auch irgendwie auf Basis von Sonnenblumenöl etc.
Sonnenblumenöl. Das blöde Blüm.
Genau. Ja. Das gilt es zu vermeiden, das Blöm. Und ja, und dann.
Also, was ist jetzt los? Sind das denn alles dann spinnerte Ansichten, dass man auf Öl verzichten muss? Ist das total. Also, ich denke, das ist doch. Ist wieder nur so eine doofe Ideologie wie irgendwie.
Veganisch oder so.
Oder Paleo oder was gibt's noch? Kinetisch wollte ich schon sagen.
Kinetisch gibt es ja auch, ja, ich esse kinetisch.
Wie hieß das denn noch gleich?
Ketogen.
Ketogen, genau, ja, egal. Also jedenfalls, ist das so?
Ich weiß nicht, ob es wie Ketogen und Paleo ist. Ich weiß auch nicht, ob es eine Ideologie ist, aber ich muss feststellen, dass wenn ich recherchiere, auf ähnliche Ergebnisse komme. Und die haben mir dann doch ein bisschen zu denken gegeben. Also ich habe mein Lieblingsmedium YouTube doch sehr häufig befragt.
Was natürlich auch also wirklich ganz objektiv ist und definitiv eine
zweifelst du dran, oder wie?
Forschungsbasis und so.
Ja, absolut.
Ja.
Hat für mich aber den Vorteil, dass ich in der Mittagspause eben passiv konsumieren kann. Ja?
Genau, dass du in der Mittagspause, wir machen immer so
Anführungszeichen.
Genau, Carsten arbeitet eigentlich gar nicht, der hat sich so ein Dummy programmiert, der für ihn da alles macht und er selber guckt die ganze Zeit jetzt an YouTube.
Das dürfen jetzt meine Kollegen nicht hören. Okay. Doch, die kriegen das mit.
Hast du das wirklich gemacht?
Nein,
die sehen das ja. Ja, weil du sagst, das tun meine Kollegen nicht wissen.
Ich habe ein Headset. Die sehen dann, wenn ich Headset auf habe, gucke ich YouTube.
Ja, okay.
Ich habe selten das Headset auf.
Hm, hoffen wir. So, jetzt gut. Also zurück zu den Ölen. Also du hast da recherchiert und es hat halt auch schon ziemlich lange gedauert. Du hast ganz viel gelesen und gesehen.
Genau. Ich habe also sehr, sehr viele Quellen einfach mal versucht, erstmal in Erfahrung zu bringen. Also meine Recherche startet darin, erstmal zu gucken, wo kriege ich Informationen her.
Mhm.
Dann kopiere ich mir die entsprechenden Links. Das können Sachen bei YouTube sein, das können irgendwelche Studien sein, das können Beiträge in irgendwelchen Fachmagazinen sein. Also das, was ich quasi so über die ganz normale Internetsuche so finde. Und da habe ich mich dann im Laufe der letzten Wochen und Monate so ein bisschen durchgewühlt. Ich habe ganz viel recherchiert und im Zuge dessen tatsächlich so diesen Eindruck auch erhalten, den Ralf geschildert hat, dass Öl eigentlich etwas ist, was man tunlichst vermeiden sollte. So, ich muss dazu jetzt allerdings nochmal zwei Sachen sagen. Zum einen...
Nur zwei.
Als jetzt. Vorbedingung, um das, was gleich...
Achso, ich dachte, damit endet jetzt diese Folge hier.
Nein.
Kein Öl. Dazu sage ich zwei Sachen. Kein Öl.
No oil, genau.
Genau.
Stop it.
Stop it. Okay, also Sache 1.
Ich bin kein Ernährungsberater. Und das, was ich jetzt hier so wiedergeben kann, ist auch keine Ernährungsberatung. Das muss man einfach da.
Ja.
Ne? Ich habe einfach nur als interessierter Laie im Internet ein bisschen rumgeschaut und die Quellen sondiert und eben meinen Eindruck dort raus gewonnen und den kann ich auch schildern. Der muss aber nicht richtig sein. Der passt jetzt für mich, aber der muss generell vom Wissenschaftlichen her nicht vollständig sein und auch nicht zwangsläufig richtig sein. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, ich habe den Eindruck, dass diese Thematik Verwendung von Pflanzenölen, ja, nein oder pro und contra, sehr stark dominiert wird von dieser Vollwert-Thematik. Also im Grunde genommen gehen die Leute, die sich gegen Öl aussprechen, entweder bewusst oder unbewusst immer auf diese Thematik ein, ernähr dich bitte vollwertig, also Whole Food, ja. Plant-based etc., also vollwertig pflanzenbasiert. So. Wenn ich jetzt natürlich mit dieser Grundannahme meine Ernährung gestalte, möglichst vollwertig und nicht irgendwie mit Extrakten oder raffinierten Produkten arbeite, also Auszugsmehle, Zucker etc., dann komme ich auch ganz schnell an den Punkt, wo Öl ähnlich bewertet wird wie Zucker. Ne? Okay. Als sehr stark extrahiertes oder vielleicht raffiniertes Lebensmittel, was so in der natürlichen Umgebung gar nicht vorkommt. Und das ist eins von diesen Kernargumenten von den Leuten, die sich gegen Öl aussprechen, dass das, was heute als Öl zu kaufen ist, egal welches Öl, es ist immer hochkonzentriert und so in der Natur nicht verfügbar und eine relativ neue Erscheinung. Also ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, dass vor 100, 110 Jahren das erste Mal so Öl raffiniert werden konnte, dass die technischen Verfahren vorher noch gar nicht existierten. Vorher konnte der Mensch halt Öl, ich sage jetzt mal über die tierischen Produkte, also Fette etc. aufnehmen, Butter, oder eben durch komplette Früchte. Ja, also wenn ich jetzt Vollkorn esse in den Körnern, ist natürlich auch ein gewisser Fettanteil drin. Ja, ich muss dann nicht mal die Avocado als Frucht nehmen mit einem sehr hohen Fettanteil, aber in den meisten Obst- und Gemüsesorten ist auch mehr oder weniger Fett enthalten. Aber dann in dem Gesamtkomplex, ich extrahiere es ja natürlich nicht, sondern ich esse, keine Ahnung, ich esse das Gemüse und habe da dann neben Kohlenhydraten, Proteinen, auch die Fette und halt die Ballaststoffe und die weiteren Inhaltsstoffe. So. Und das ist so die Basis, auf der diese ganze Argumentation stattfindet und damit ist relativ schnell so eine Grenzlinie gezogen und sagt, okay, es ist halt nicht natürlich, es ist halt extrahiert und dementsprechend ist es erstmal etwas, was der Körper so nicht sauber verarbeiten kann oder was sich negativ auf den Körper auswirkt. So. Und deswegen kommt auch eben genau diese Färbung, die dazu führt, dass viele Experten, die so sehr stark im öffentlichen Rampenlicht stehen und im Thema Ernährung oder auch vegane Ernährung so präsent sind, wie Dr. Esselstyn, Dr. McGregor etc., dass sie sich gegen den Konsum von Öl aussprechen. Entweder generell, dass sie sagen, da ist ganz klar eine Linie, gar kein Öl. Ne? Esselstyn ist einer von denen, die das sagen, no oil. Oder das.
Um das nochmal klar zu machen, die sagen nicht kein Öl, sondern no oil.
Es gibt sogar ein YouTube-Video, was so tituliert ist.
Oh,
dann schreit er auch so ins Publikum, no oil. Okay. Also sehr nachdrücklich, geht ja an die Thematik heran. Es gibt aber auch andere Ansätze, die sagen, okay, Öl selber ist per se nicht ganz ungesund. Es gibt gesunde und ungesunde Öle, die differenzieren das und versuchen das auch so ein bisschen zu begründen und sagen dann auch, Öl in Maßen ist verträglich, weil eben der gesundheitliche Effekt dann größer ist als der negative Effekt, den du durch Ölkonsum bekommst etc. Aber so von meiner Recherche sind die Stimmen, die sich für Ölkonsum aussprechen, eher eine Minderheit.
Ja.
Oder im schlimmsten Fall eben herstellergetrieben.
Okay.
Also gerade bei Kokosnussöl ist es so, dass ganz häufig irgendwie Leute, die vom Vertrieb her davon profitieren, ihre Aussage nach außen zu bringen, also Leute, die selber Kokosnussöl verkaufen oder Präparate verkaufen etc., die sprechen sich natürlich positiv für solche Lebensmittel aus. Also das sind so Aspekte, die mir aufgefallen sind. Also es macht das Thema auch schwer, kontrovers, weil eben diese starre Linie gezogen werden. Ne?
Ja.
Genau. Wenn ich mir natürlich anschaue, ich habe dem Ralf damals per Mail schon mal geantwortet, als er mit uns in Kontakt getreten ist. Dann haben wir eigentlich gesagt, also ich sehe das ein bisschen entspannter, weil bei uns im Küchenschrank auch sehr viele verschiedene Öle drin stehen. Also wir haben, ich sage jetzt mal, die breite Palette von Sonnenblumenöl, Kokosnussöl, Olivenöl, Rapsöl,
Leinöl
etc. Und die werden bei uns auch verwendet. Ja. Manchmal nicht unbedingt auch immer sparsam. Also wenn ich mir anschaue, Mayonnaise, ne, ist ja auch schon ein ziemlich hoher Ölanteil.
Ja. Ja. Stimmt, Mayonnaise ohne Öl, wie geht das?
Das weiß ich nicht. Okay. Wahrscheinlich musst du gar keine Mayonnaise mehr wahrscheinlich. Essen. Ja.
Ja. Oh, dabei esse ich jeden Tag. Naja, gut. Also, und das war jetzt der erste Punkt? Oder?
Das war eigentlich der zweite Punkt. Der erste Punkt ist einfach, dass ich eben keine Ernährungsberatung geben kann. Okay, der zweite Punkt, dass das alles sehr von dieser Vollwert-Thematik her beeinflusst wird, beziehungsweise unter diesem Aspekt betrachtet werden muss.
Also ich sehe jetzt hier so einen Zettel liegen und da sind Sachen angemarkert. Was möchtest du uns denn sonst noch mitteilen?
Ja, ich kann nur so ein bisschen die Extrakte von meiner Recherche mal vorstellen. Ich habe
Ölextrakte.
Ölextrakte, genau. Also wie ich gerade schon sagte, es ist sehr kontrovers und teilweise stimmen die Aussagen auch nicht immer überein. Also manchmal weichen die in Nuancen ab und manchmal sind sie halt komplett konträr. Ne? Also es gibt Leute, die sagen, Olivenöl ist per se ungesund. Mhm. Es gibt auch Leute, die sagen, Olivenöl ist definitiv gesund, aber halt nur in Maßen. Ne? Okay. So, wem willst du jetzt glauben? Die Argumente sind auf beiden Seiten irgendwie schlüssig. Wenn du dann, ich sag jetzt mal, für mich ist es schon nachvollziehbar zu sagen, dieser Vollwertgedanke hat schon was. Ne? Also diese Überlegung, wann ist dieses Lebensmittel extrahiertes Öl jetzt tatsächlich verfügbar gewesen und wie hat sich der Mensch im Vorfeld ernährt und da kommst du relativ schnell auf den Punkt, dass du sagst, okay, ist halt kein natürliches Lebensmittel und ich kann mir schon vorstellen, dass etwas, was hochkonzentriert an den Organismus herangetragen wird oder in den Organismus eingeführt wird, dass das eher vielleicht auch mal einen überlastenden Effekt hat. Mhm. Also Olivenöl habe ich gerade schon angedeutet, das ist etwas, wo ich in der Recherche immer wieder gehört habe, bitte nicht zum Kochen oder Braten verwenden. Mhm. Also das, wir machen es, ne? Wir nehmen es halt zum Braten, weil ich immer gedacht habe, es ist halt hitzebeständig.
Psst.
Anscheinend nicht.
Verrat doch nicht. Nein, wir sind total gesund
unterwegs. Genau. Also da, diese Hitzebeständigkeit wird im Olivenöl ganz häufig abgesprochen. Mhm. Es wird gesagt, wenn du damit braten willst, dann eben so, dass das
Olivenöl... Was kann ich denn jetzt zum Braten benutzen?
Wasser. Also die ganz radikale Position ist mit Wasser. Also bevor Öl überhaupt verfügbar war, als
separates... Wasser genommen?
Haben einige Leute Wasser genommen. Es gibt auch einen oder anderen, ich sag jetzt mal Ernährungsexperten, die sich komplett gegen Braten aussprechen. Die sagen, also Braten per se ist schlecht. Ne? Schmeißt die Bratpfanne in die Mülltonne, so nach dem Motto.
Gut. Also ich meine, wenn du jetzt roh unterwegs bist, roh kostmäßig, brätst du ja auch nichts.
Ja, dann hast du das Problem nicht. Nee.
Ja. Aber also was ist jetzt bei Rohkost? Nehmen die dann gar keine Öle und so? Oder?
Du nimmst die Öle halt durch die kompletten Lebensmittel. Durch die Früchte. Also sag mal so Klassiker Avocado.
Ja.
Ne?
Sag mal, aber die Avocado, ich kann mich ja jetzt nicht nur, also wenn ich jetzt sage, ich habe den Anspruch, ich möchte mich regional und saisonal und rohkostmäßig ernähren, dann ist die Avocado ja nicht mehr mit drin.
Nein, dann ist sie nicht mit drin, aber du kannst zum Beispiel Getreide mit reinnehmen.
Okay.
Ne? Also musst du halt vorher keimen lassen, weil du kannst ja jetzt nicht Rohkost, ne? Schließt ja zum Beispiel Brot aus, also gebackenes Brot, sei denn du machst mit dem Dörrautomat halt Rohkostvarianten deines Brotes. Okay. Aber du hast natürlich im Getreide oder im Pseudogetreide auch entsprechende Öle und Fette. Und darüber beziehst du das dann halt. Okay. Aber nicht als separates Produkt. Also es ist nicht so, dass du, keine Ahnung, du nimmst jetzt kein Getreide und presst es aus, nur um Öl für deinen Salat zu haben, was du dann als Dressing verwenden kannst. Ne? Also das nicht.
Und also wenn man jetzt zum Beispiel in den Smoothie, ne, so da habe ich jetzt in letzter Zeit immer Leinöl reingetan. Mhm. Das ist dann auch schlecht? Sollte ich dann einfach Leinsamen reintun und dann ist das auch gut? Oder...
Das ist so eine Thematik. Also Leinöl wird manchmal im Zusammenhang mit Omega 3 als sehr hervorragende Omega 3 genannt als sehr guter Omega 3 Lieferant. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Kontraargumente, die sagen, also du müsstest also horrende Mengen an Leinöl konsumieren, damit du überhaupt in der Lage bist, die entsprechenden da gibt es so Unterkategorien EPA und DHA, die werden aus diesem Omega-3 herausgewonnen und im Körper quasi also von Omega-3 in EPA und DHA umgewandelt. Und diese Umwandlungsrate ist halt relativ gering.
Okay.
Also musst du halt zusehen, dass du sehr hohe Mengen an Omega-3 zu dir nimmst.
Mhm.
Und wenn du das zum Beispiel über Leinöl durchführen müsstest, dann müsstest du, das habe ich hier in einer Ausarbeitung gesehen, irgendwie 100 Milliliter Leinöl pro Tag zu dir nehmen. Oder eben um die 600 bis 700 Gramm Walnüsse.
Okay. Ja?
Also exorbitant hohe Mengen, die du so im normalen Alltag eigentlich gar nicht. Ja, also wird weder schmecken, noch kannst du sie überhaupt so essen oder trinken. Und also da bin ich jetzt, was das betrifft, noch so ein bisschen zwiespältig. Ich habe da jetzt in die Richtung Omega-3 auch noch nicht weiter recherchiert.
Ja. Kann ich es dann überhaupt richtig machen? Ich habe irgendwie so das Gefühl, es ist so kompliziert. Wie kann ich denn, was soll ich denn jetzt tun?
Ich glaube, im letzten Moment ist es immer deine persönliche Entscheidung, wie du dich positionierst. Wenn du sagst, Öl selber willst du nicht aus deinem Ernährungsplan streichen, dann denke ich, ist es vielleicht nicht schlecht, Öl erstmal zu minimieren. Also jetzt nicht, keine Ahnung, alles zu frittieren. Ne? Also lieber sparsam einsetzen.
Ah, also, das sollte ich schon mal ändern. Oh, die Fritteuse muss weg.
Genau.
Okay.
Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich glaube, auch da macht die Menge so ein bisschen das Gift. Also ich kann mir...
Hör mal, du hast so einen Blogartikel verfasst, wo du dich darüber aufgeregt hast, über diesen Satz.
Ja, weiß ich. Angereichert. Hier bediene ich ihn aber trotzdem, weil ich mir persönlich schon vorstellen kann, dass unsere Körper adaptionsfähig sind. Also der menschliche Körper kann aus meiner Sicht mit extrem vielen negativen Umwelteinflüssen dann doch relativ gut umgehen.
Ja.
Langzeitfolgen mal außen vor gelassen. Ja? Also wenn ich jetzt jahrelang rauche, ne, werde ich das in dem Moment, wo ich die Zigarette genieße, vielleicht noch irgendwie kompensieren können. Aber auf lange Sicht hinaus muss ich mich dann nicht wundern, wenn ich irgendwie Lungenkrebs bekomme.
Ja.
So, und bei Öl, glaube ich, ist es ähnlich. Ne? Das ist auch da, deswegen meine ich, die Menge macht das Gift. Ne? Wenn du jetzt jeden Tag nur Frittiertes isst und dann bei der Pommesbude und keine Ahnung was, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auf lange Sicht hinaus dann eben tatsächlich zu diesen schwerwiegenden Folgen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Herz-Gefäß-Erkrankungen werden dort genannt. Und Dr. Esselstyn meint auch, wenn du Herzinfarkte vermeiden willst, musst du auf, und dann führt er an, so die Klassiker, Fleisch, Fisch, Milch. Und dann kommen zwei Sachen, die ich bisher noch nicht wusste. Kaffee, ich weiß nicht warum Kaffee, aber er hat es genannt, und Öl.
Okay.
So, das heißt also, wenn du die Sachen aus dem Ernährungsbereich streichst aus deinem Ernährungsplan, dann bist du relativ sicher, dass du keinen Herzinfarkt erleiden wirst. Das heißt natürlich für Veganer, okay, gut, Fleisch, Fisch und Milch, habe ich kein Problem mit. Hm. Kaffee, Und Öl, ja, Öl habe ich
bisher, ja.
Gerade bei den verarbeiteten Lebensmitteln. Ne?
Also das, aber er meint schon jetzt einfach nur verarbeitetes Öl und nicht, du kannst es ja nicht ändern, dass Öl jetzt in bestimmten Lebensmitteln schon drin ist. Also jetzt, wie du sagtest, halt in dem gekeimten oder generell in Getreide oder in Obst oder so, das ist ja einfach schon da drin. Er meint jetzt einfach, dass das Verarbeitete ist das Problem.
Genau, das Verarbeitete, was du halt zusätzlich als flüssiges oder festes Öl dann in ein bestimmtes Nahrungsmittel mit reinnimmst, wie zum Beispiel in Aufstriche, oder was du zum Braten und Kochen verwendest.
Ja.
So, in dem Moment, wo es noch Bestandteil des ursprünglichen Lebensmittel, also der Pflanze ist, hast du kein Problem. So, und der Hintergrund da ist, dass in dem Moment, wo du quasi die ganze Frucht isst, hast du gleichzeitig auch Ballaststoffe.
Okay.
So, und diese Ballaststoffe regeln, so wie ich gelesen habe, eben auch die Ölaufnahme im Darm. Das heißt, in dem Moment, wo du mit Ballaststoffen Öl konsumierst, hat der Körper so einen Regelmechanismus.
Okay.
Also es wird dann nicht alles, was du an Öl aufnimmst, auch sofort vom Körper resorbiert, sondern die Ballaststoffe haben dann Möglichkeit, oder durch die Ballaststoffe existiert dann quasi die Möglichkeit, dass auch Öl wieder ausgeschieden wird.
Okay.
In dem Moment, wo ich natürlich, sag jetzt mal, Olivenöl so löffel oder Leinöl so löffel, habe ich keine Ballaststoffe mehr. So, und dann wird quasi meines Wissens nach, was ich jetzt so angelesen habe, das komplette Öl, was ich so quasi gegessen habe, auch vom Körper aufgenommen und führt zu einer Verfettung bis auf einer zellularer Ebene.
Okay.
Also dass sich das Fett dann quasi direkt auch in den Körper einfindet und dort, sag jetzt mal, Körperbereiche verfettet, die eigentlich nicht verfettet werden dürfen und damit Stoffwechselprobleme hervorruft.
Ja.
So, ob das jetzt, ich sag jetzt mal, gesichertes wissenschaftliches Wissen ist oder auf Petrischalen-Experimente beruht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. So tief bin ich nie eingestiegen. Mhm. Also wie gesagt, ich bin da kein Ernährungsberater. Aber diese Thematik, Öl immer nur im vollen Lebensmittel, wo eben auch Ballaststoffe mit zugeführt werden, damit der Körper damit besser umgehen kann.
Ja, okay.
So, das ist so der Punkt, der da auch von den Befürwortern einer Vollwerternährung immer angeführt wird. Prinzipiell ist immer noch die Frage, kann ich Öl mit Öl gleichsetzen? Mhm. Also ist es jetzt Rapsöl mit Hanföl gleichzusetzen? So.
Ja.
Auch da gibt es verschiedene Meinungen. Die extremen Meinungen gehen in den Bereich, also spielt gar keine Rolle, was für ein Öl ist per se schlecht, weil eben der Extrakt, was ich gerade schon genannt habe.
Ja.
Es gibt aber auch Leute, die sagen, nee, kannst schon differenzieren. Die sprechen sich zum Beispiel komplett gegen Rapsöl aus.
Mhm.
Die sagen, dass Rapsöl auch ursprünglich, als es hergestellt wurde, gar nicht für den menschlichen Verzehr geeignet war.
Okay.
Das musste quasi erst in die Pflanze Raps hineingezüchtet werden, dass sie vom Öl her auch für uns konsumierbar ist. Weil vorher waren bestimmte Stoffe drin, die auch vom Geschmacklichen her gar nicht zuträglich waren.
Mhm.
Und da wurde es mehr im Industriebereich als Schmierfett eingesetzt.
Ja.
So, und erst im Laufe der letzten Jahre hat man gemerkt, okay, man kann das auch für den menschlichen Genuss oder Verzehr irgendwie verwenden und hat dann irgendwie durch Züchtung dafür gesorgt, dass bestimmte Stoffe dann nicht mehr in diesem Öl oder in den Pflanzen drin sind. Und seitdem ist es quasi ja, bei uns mit auf dem Speiseplan. Und dann wird halt noch differenziert zwischen Olivenöl mit diesen erste Pressung, zweite Pressung, Kaltpressung etc. Und auch da gibt es ganz viele Informationen, die sehr verwirrend sind. Scheinbar ist der Begriff kaltgepresst auch nicht geschützt.
Okay.
Oder beziehungsweise sagt nicht aus, dass wenn du ein kaltgepresstes Öl nimmst, dass es nicht doch irgendwann erhitzt ist. Also von dieser Definition und Deklaration könntest du mechanisch gesehen ein Öl kalt pressen und das später nach dieser Kaltpressung auf 200 Grad erhitzen, um keine Ahnung, irgendwelche Bakterien abzutöten und dann anschließend abkühlen lassen und dürftest es trotzdem als kaltgepresst verkaufen.
Okay.
Ne? Aber in einem Glas oder in einem Behälter, mit dem du es verkaufst, ist dann im Grunde genommen schon viel von dieser gesunden Struktur zerstört durch das, was danach erhitzt wurde.
Ja.
Oder die weitere Verarbeitung, die dann vielleicht noch stattfindet.
Okay.
Also mal schwer zu sagen, was dann tatsächlich nach dieser Kaltpressung mit diesem Lebensmittelöl dann passiert. Ein anderes Fett was sehr stark als gesundheitsfördernd oder förderlich dargestellt wird, ist Kokosöl.
Mhm.
Und da musste ich feststellen, dass es anscheinend nur ganz, ganz, ganz wenige Studien gibt, die sich mit diesem Aspekt auseinandersetzen. Und die aber auch, wenn sie sich dann damit auseinandergesetzt haben, zeigen, dass Kokosöl eigentlich gar keinen direkten gesundheitlichen positiven Effekt hat.
Okay.
Also dieser gesundheitliche Effekt wird ja immer auf diese mittelkettigen Fettsäuren bezogen,
dass
die zum einen eben antibakteriell und antiviral und bla 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 wirken und eben auch den Cholesterinspiegel senken.
Okay.
So, das stimmt, aber das Problem ist, Kokosöl besitzt nur einen Anteil von diesen mittelkettigen Fetten. Ungefähr, ich sag jetzt mal, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das Verhältnis ist, aber ich sag jetzt mal, die Hälfte der Fette ist halt, fällt in dieses Spektrum eher gesundheitsförderlich und die andere Hälfte ist aber eher negativ für den.
Okay.
Ja? Und insgesamt tendiert das Kokosöl eher in den Bereich, dass es gesundheitlich problematisch ist, ne? Im Gesamtzusammenhang. Es wurde in einem Artikel auch erwähnt, dass die Fleischindustrie ähnlich argumentieren könnte wie die Hersteller von Kokosöl, weil auch Fleisch bestimmte Fettsäuren beinhaltet, die gesundheitsförderlich sind.
Mhm.
Die sind aber in der Minderheit von dem Gesamtfett. Und die meisten Fettsäuren im Fleisch sind eher negativ auf die Gesundheit oder wirken sich negativ auf die Gesundheit aus. So, und so müsste man das beim Kokosöl anscheinend auch sehen. Ne? Und Kokosöl wird, wenn dann halt nur verwendet oder empfohlen für die kosmetische Anwendung, äußere Anwendung, quasi um eben, keine Ahnung, entzündete Hautstellen irgendwie einzuschmieren aufgrund der antibakteriellen Eigenschaften. Also als Kosmetika ja, aber nicht als Lebensmittel, was ich so zum Kochen oder zum Normalverzehr verwenden sollte.
Mhm. Ich habe gerade gesehen, dass du 4 Seiten Text hier rumliegen hast. Das heißt also, es gibt eben jetzt diese Problematik, dass es zum einen die gibt, die sagen, Öle sind generell schlecht. Dann gibt es aber welche, die sagen, bestimmte Öle sind schon noch okay.
Ja.
Und das aber nur in Maßen, so wie generell alles irgendwie ausgewogen und in Maßen. Möchtest du da noch irgendwie in die Tiefe gehen oder hast du generell, also hast du noch irgendwas, was du da...
Also für die Befürworter habe ich im Grunde genommen nur einen Aspekt herausgehört, dass nicht alle Inhaltsstoffe herausgefiltert werden. Also auch wenn gesagt wird, dass Öle sehr extrahiert sind und vielleicht auch ein raffiniertes Lebensmittel, ein totes Lebensmittel teilweise ist, so wird es manchmal bezeichnet, sagen die Befürworter, naja, es werden halt die Makronährstoffe, also sprich Proteine und Kohlenhydrate herausgefiltert, aber die Mikronährstoffe bleiben halt noch im Öl drin. Und dadurch, dass eben das Öl hochkonzentriert ist, hast du im Verhältnis zur Ursprungsfrucht eben einen sehr hohen Anteil an Mikronährstoffen.
Okay.
Also ich habe hier irgendwo gelesen, du müsstest quasi für, jetzt muss ich kurz blättern, ich weiß gar nicht, wo das jetzt stand. Von der Menge her, um einen Esslöffel Olivenöl zu bekommen, müsste man ungefähr 150 Oliven pressen.
Okay.
So, nur um das Verhältnis klar zu machen. Ja. Jetzt hast du natürlich, wenn du es presst und ein Öl raus hast, die Mikronährstoffe von 150 Oliven drin. Mhm. So, ob das jetzt gut für den Körper ist oder nicht, sei mal dahingestellt.
Ja.
Aber das ist so etwas, wo die Befürworter sagen, Mensch, viel besser kannst du diese Mikronährstoffe, die ja teilweise, je nachdem, was für ein Öl du hast, gar nicht aufnehmen.
Ja. Ja?
Also Hanföl wird da sehr stark genannt, Leinöl zum Beispiel auch. Und aber letztendlich hast du, ich sage jetzt mal, hochkonzentrierte Fette, die eben auch von der Kaloriendichte her viel voluminöser sind, als wenn du ein normales Lebensmittel isst.
Okay.
Also das wird auch gesagt, dass das, wenn du hohe Mengen konsumierst, du einen Großteil deines täglichen Kalorienbedarfs schon allein durch dieses Öl konsumierst. Ne? Und das sind teilweise Mengen, die, ich sage jetzt mal, vom Augenscheinlichen her eher gering ausfallen. So ein oder zwei Esslöffel, da hast du schon einen Großteil der Kalorienmenge.
Ja.
Du bist aber trotzdem nicht satt und der Körper nimmt aber die Kalorien auf. Und, ne?
Ja.
So. Also insgesamt muss ich sagen, ich bin überrascht, wie viel negative Informationen über das Öl existieren.
Mhm.
Das ist auch das, was ich von der Wahrnehmung her bei der Recherche sehr stark gemerkt habe, dass die meisten Quellen sich gegen das Öl aussprechen.
Okay.
So, wirklich belastende Studien habe ich relativ wenig gefunden diesmal. Bei anderen Recherchethemen habe ich dann ganz häufig auch so bei diesen wissenschaftlichen Magazinen immer mal Studien gefunden, aber hier ist es entweder so, dass ich sage jetzt mal, diese Lobby der gesundheitsorientierten Vollwertköstler, so nenne ich sie jetzt mal, sehr stark präsent sind.
Ja.
Oder dass die Studienlage eher gering ist.
Ja.
Das Einzige, was ich Richtung Studie festgestellt habe, bezieht sich auf diese Thematik der mediterranen Diät, was ja auch sehr häufig genannt wird, dass die mediterrane Diät quasi so als der Goldstandard im Ernährungsbereich dargestellt wird.
Gerade hier mal, also irgendwie scheinen die im Hintergrund, ich weiß nicht genau was, es hört sich an, als würden sie jetzt da Laubpuster mit aber ordentlich auffahren. Also es tut uns leid, dass die Qualität dieser Folge gestört wird durch die Arbeiten rund ums Haus.
Durch den Gärtner.
Ja, es ist bestimmt nicht nur einer.
Ja,
diese Folge wird präsentiert von Laubpuster. Man hört ihn auch im Hintergrund.
Genau.
So, ich wollte jetzt gerade, wo ich sowieso dazwischen gegrätscht bin, diese Mini-Pause einmal nutzen und mich auch nochmal bedanken. Und zwar für da ganz tolle Unterstützer auf Steady. Also da ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns da auf Steady unterstützt und uns damit ermöglicht, auch diesen Podcast weiterzumachen und dann, dass wir einfach die Finanzen zusammen haben, um unsere Ausgaben zu decken. Ist noch Luft nach oben. Das heißt, wenn du dich angesprochen fühlst und uns auch finanziell unterstützen willst, freuen wir uns sehr. Und dann, Carsten schweigt ein bisschen, freuen wir uns natürlich auch über all diese tollen iTunes-Rezensionen, die dann auch über was du uns da geschrieben hast. Das ist total klasse. Wir freuen uns immer, wenn du uns auch eine E-Mail schreibst, wenn du uns generell Feedback gibst, wenn du uns weiterempfiehlst. Wir freuen uns rundum.
Genau. Ich finde das auch total klasse. Ich schweige nur deswegen, weil ich den lausche.
Ach so. Und dem Laubpuster.
Genau.
Diese Folge ist präsentiert von Laubpuster.
Vielleicht sollte ich den Herstellernamen mal nennen.
Laubpuster. Versüßt Ihnen den Alltag. So, zurück zu den Ölen.
Die Öle, ja.
Wir waren Hast du denn jetzt noch irgendwas Resümee-mäßiges oder um zum Resümee zu kommen, musst du da noch weiter ausholen?
Also ich wollte noch kurz was mit der mediterranen Diät.
Nein, Resümee. Okay, komm, mach die mediterrane Diät. Die Brigitte-Diät.
Die Brigitte-Diät, ja. Also dieser vermeintliche Goldstandard, der so hochgelobt wird, weil er so gesundheitsförderlich ist. Und gerade die Personen, die sich dann nach dieser mediterranen oder Mittelmeer-Diät ernähren, sehr alt werden und gesund bleiben. Da gibt es ganz massive Kritik. Und zwar geht die dahin, dass sie sagen, dass die Leute nicht aufgrund des Olivenöls so schön lang leben und gesund bleiben, sondern trotz des Olivenöls.
Okay.
Es wird da das Detail hervorgehoben, dass die mediterrane Diät sehr viel pflanzliche Lebensmittel, also vollwertige Lebensmittel beinhaltet. Und die sind aufgrund der Menge in der mediterranen Diät in der Lage, die negativen Effekte des Olivenöls so ein bisschen zu puffern.
Okay.
Ja, wahrscheinlich wäre die mediterrane Diät noch um Längen gesünder, wenn sie das Olivenöl rausnehmen würden oder auch die tierischen Lebensmittel. Aber eben aufgrund des hohen Anteils der pflanzlichen Kost ist sie halt insgesamt schon gesünder als der Rest. So. Aber halt, wie gesagt, nicht aufgrund des hohen Olivenöls, was konsumiert wird.
Sonst würden die 200 Jahre alt werden.
Sonst würden sie 200 Jahre alt werden, genau. Und dann hat man ein Bevölkerungsproblem und
Überalterung.
Überalterung, genau.
Aber auch neue Geschäftsfelder, ne? Weil die Menschen müssen ja auch versorgt werden und wer weiß, wie die sich dann fühlen und so. Also
ja, ich meine, du gehst 140 oder 130 Jahre lang in Rente. Da musst du, ne?
So, gut, zurück zum Öl.
Ja, hier sind wir. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir sollten minimieren. Da womöglich.
Und wie machen wir das? Also ich meine, wie mache ich jetzt meinen Aufstrich ohne Öl?
Na, ich glaube, Aufstrich ohne Öl wird ein bisschen schwierig. Kommt drauf an, was für einen Aufstrich du hast.
Ich habe bis jetzt, glaube ich, in jedem Aufstrich irgendwie Öl drin. Also so, wenn ich so darüber nachdenke. Okay, also das heißt, wir müssen eigentlich jetzt weiter schauen nach Rezepten ohne Öl. Dass es mehr so in Richtung Rohkost wahrscheinlich auch reingeht?
Muss noch nicht mal Rohkost sein. Also ich glaube schon, dass du viel auch mit minimalen Ölmengen hinbekommst. Also zum Beispiel so dieses Braten, das würde ich mal ausprobieren, wie das mit Wasser funktioniert.
Okay.
Ich muss sagen, mein erster Versuch war ein bisschen kläglich gescheitert. Nachdem ich das Wasser in die Pfanne getan habe, hat es 2 Sekunden gedampft und dann war kein Wasser mehr da.
Da muss halt mehr Wasser rein.
Also da muss ich mich so ein bisschen rantasten.
Was hast du denn gebraten? Wann war das denn?
Was habe ich denn gebraten?
Wieso hast du
das? Ach, das Tempeh habe ich gebraten.
Das Tempeh, ja. Das hast du mit Wasser gebraten.
Das habe ich mit Wasser gebraten.
Okay.
Also zumindest versucht.
Okay.
Stand drauf, soll man braten. So.
Ja.
Und wahrscheinlich ist da auch Öl drin gewesen.
Gut, okay.
Also ich denke, ein bewussterer Umgang mit Öl sollte schon sinnvoll sein. Inwiefern das jetzt tatsächlich so massiv negativ ist, wie das dann teilweise von diesen Ernährungsexperten dann gesagt wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man so exorbitant hohe Mengen hat, dann ist es schon fast so, als ob man den ganzen Tag nur Junkfood isst. Ja, also gerade die verarbeiteten Lebensmittel basieren ja auch eben auf Öle.
Ja.
Häufig die zweite oder dritte Zutat auf der Zutatenliste. Und da kann ich schon verstehen, dass wenn man eher frisch kocht, dass das zuträglicher ist für die Gesundheit.
Okay.
Ja, also schon versuchen, irgendwo vollwertiger zu essen, eben selber zu kochen, ganze Lebensmittel zu verwenden und eben, ja, keine Ahnung, beim Dressing so ein bisschen sparsamer sein. Vielleicht versuchen, eher mit Essig oder Apfelessig oder sowas Öle, oder nicht Öle, sondern Dressings anzusetzen. Also ein bisschen rumexperimentieren.
Unser neues Öl aus Apfelessig.
Also ich glaube, das ist ähnlich wie damals, als wir mit vegan gestartet sind. Da war ja auch noch ziemlich viel unklar, wie kann ich was ersetzen. Und wir haben ja auch irgendwie einen Weg gefunden. Und hier beim Öl sehe ich das ähnlich als Herausforderung. Also für mich ist erstmal wichtig zu sehen, okay, es gibt da was, über was ich wieder nachdenken muss oder sollte. Und dann gucken, wie gehe ich damit um. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich will auch nicht so auf komplett 100% Ölverzicht, weil allein diese Aussage mit der mediterranen Diät zeigt ja, dass du viel kompensieren kannst, wenn du, ich sag jetzt mal, viel vollwertige Nahrung konsumierst.
Ja, okay, ja, dann würde ich sagen, wir laden dich, liebe Hörerinnen, lieben Hörer, dazu ein, lieben Hörer? Ja, lieber Hörer, nein, lieben Hörer, dazu ein, mit uns hier diese neue Erfahrung zu machen, auf diese Expedition, in dieses neue Abenteuer zu starten und mal herauszufinden, wie das denn geht, ohne Öl zu kochen und zu backen, Wie funktioniert das denn? Weil Margarine besteht ja auch aus Öl.
Das ist ja nur Öl, ja.
Genau, also von daher, wenn du Lust hast, dann mach das doch auch. Lass uns gemeinsam versuchen und dann könntest du uns einfach mal schreiben, Feedback geben. Kannst gerne eine E-Mail oder einen Kommentar schreiben, wie es dir damit geht, ob du irgendwelche Tipps hast, ob du irgendwie vielleicht irgendwelche Quellen gefunden hast, wo Tipps stehen, wie man ohne Öl wirklich was machen kann. Mhm. Und also mich würde das sehr interessieren.
Ja, das wäre spannend. Und mich persönlich würde auch interessieren, ob es Quellen gibt, die diese gesundheitlichen Aspekte irgendwie aufgreifen und widerlegen können. Also sprich, das, was ich vorhin so genannt habe, was sich gegen Öl ausspricht, da habe ich jetzt im Internet keine Quellen gefunden, die das irgendwie entkräften könnten.
Ja.
Also deswegen klingt es für mich einfach valide und stimmig. Mhm. Deswegen bin ich da im Moment auch so. Vorher habe ich gedacht, okay, Öl ist halt gesund, ne, und machen wir. Und jetzt bin ich eher so auf die andere Schiene gegangen und würde versuchen, das zu vermeiden. Und vielleicht hast du, Hörer oder liebe Hörerin, ja schon irgendwie Quellen im Zugriff oder kennst die, die sagen, okay, ich kenne die Argumente dieser Ölgegner, aber hier gibt es, keine Ahnung, ein Video, einen Beitrag oder was auch immer. Und da wird es aufgegriffen und nochmal relativiert oder anders dargestellt. Also das würde mich persönlich interessieren.
Ja, und ich denke, lass uns doch einfach gemeinsam in dieses neue Kapitel starten und schauen wir einfach mal, was auf uns zukommt und lass uns gemeinsam lernen.
Ja, genau. Oder? Und teile uns deine Erfahrungen in den Kommentaren mit.
Und oder per E-Mail, wie du möchtest.
Ja.
Melde dich einfach auf irgendeinem Weg bei uns, kannst auch einen Brief schreiben. Also, wie du möchtest, melde dich bei uns, wenn du Lust dazu hast, deine Erfahrungen mit uns zu teilen. Und vielleicht, ich meine, wir können natürlich auch daraus vielleicht nochmal eine Podcast-Folge machen. Vielleicht können wir es auch so machen, dass wir nochmal sowas einrichten, dass du uns einfach aufsprichst und wir dann da das aufnehmen und wir einfach die verschiedenen Erfahrungen als Podcast-Folge zusammenschneiden.
Das wäre ganz interessant, ja.
Das wäre auch noch so eine Idee, die
gerade
so
auf.
Leicht spontan kam. Ja, dann würde ich sagen,
in diesem Sinne.
In Hamburg sagt man Tschüss.
Und auf Wiederhören.
In diese Sendung wurde präsentiert von Laubpuster.
Das läuft ja wie geschmiert heute, oder?
Ja, das Geräusche. Brimborium für Ihre Podcast-Folge.
Die nächste Folge machen wir draußen, damit die Gärtner mitreden können.
Okay. Adieu.